Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück hier zu unserem MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir nähern uns der 200. Folge, aber erstmal sind wir hier bei Folge 195. Und wie immer mache ich das Ganze nicht allein, sondern mit mir dabei ist Anne.
Hallo.
Und Vincent. Okay, hör mir auf. Ja, reden wir doch mal ein bisschen über unsere Lieblingsliga außerhalb des europäischen Ballungsraums, um es mal so zu sagen. Es stand ja viel an. Unter anderem etwas, was sich CONCACAF Champions Cup nennt. Und in dem...
Den gibt's auch.
Ja, den gibt's auch noch. Und tatsächlich stehen die Chancen gar nicht mal so schlecht für ein Team aus der MLS. Columbus, die Crew gegen Monterrey. Zu Hause 2-1 gewonnen. Im Rückspiel treffen sie morgen, also am 2. Mai, in Mexiko auf besagtes Team. Denkt ihr, sie kommen ins Finale? Bestehen die Chancen oder ist der Traum aus? Kleiner Disclaimer an der Stelle. Columbus hat in der MLS zumindest noch keinen Auswärtssieg.
Ich fürchte, ein Problem ist, dass mexikanische Teams zu Hause immer extrem stark sind. Und es eigentlich deswegen immer besser ist, wenn man erstmal das Auswärtsspiel hat und dann erst das Heimspiel. Jetzt haben sie es dummerweise umgedreht gehabt. Hey. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das automatisch easy durchgeht, sondern sie könnten da gegen Monterrey schon auch ordentlich versohlt werden, wenn sie Pech haben.
Aber ja, ich denke auch mal, dass es sehr schwer wird auf alle Fälle, weil also die mexikanischen Stadien haben ja auch, ich glaube Monterrey hat auch ein relativ großes sogar. Und ja, wenn die ein Heimspiel haben, die Fans in Mexiko sind ja auch ganz gut dabei. Da kommt dann schon eine gute Stimmung auf. Und wie Daniel schon gesagt hat, die Auswärtsstärke ist halt noch nicht da. Das wird bestimmt auch dort mitspielen. Und dazu kommt ja auch nochmal, temperaturtechnisch ist es dort auch nochmal ein bisschen anders wie in Columbus. Sagen wir so, die Mexikaner haben einen guten Vorteil. Wird extrem schwer. Hoffen wir mal, dass Columbus da uns alle überraschen kann.
Naja, die Crew, wie gesagt, hat eine gute Ausgangslage und ich weiß nicht, gibt es die Auswärtstorregelung noch? Wie dem auch sei, es reicht auch ein Unentschieden für die Crew, um weiterzukommen.
Das Schlimme deswegen, ist übrigens, dort werden morgen 37 Grad. Heute sind es 34 angenehm. Grad.
Ja, aber sie spielen ja zum Glück um 2 Uhr morgens. Das ist ja alles in Ordnung.
Genau, sie spielen um 2 Uhr morgens.
Da ist das ja nicht so heiß. Hoffe zumindest.
Was ein Glück.
Sonst würde ich mir Gedanken machen, wenn es nachts um 2 schon 37 Grad hat. Ja, wer hat noch was von euch zum Champions League Pro und zwar dem CONCACAF Champions Cup? Oder habt ihr nichts mehr?
Ich finde den dieses Jahr noch uninteressanter als die Jahre davor schon irgendwie.
Absolut. Nicht nur, weil Seattle nicht mitspielt, es sind noch immer die gleichen Teams aus Mexiko dabei und irgendein Imposter-Team aus der MLS schafft es jetzt halt mal weiter. Weil er entweder gegen andere MLS-Teams spielt oder weil die anderen sich selber ein Bein stellen. Außer Seattle. Seattle war ja damals ziemlich genial.
Nee, es gab auch schon MLS-Teams, die sich gut gegen mexikanische Teams durchgesetzt haben, aber der Zeitraum, zu dem die CONCACAF Champions League oder jetzt Cup halt immer startet, ist halt irgendwie für die MLS-Teams ein bisschen blöd, weil sie wenn es anfängt, noch so in der Vorbereitung eigentlich sind. Und jetzt, ja, jetzt mittlerweile sind sie so ein bisschen im Rhythmus, jetzt geht es vielleicht noch. Aber ich finde es trotzdem dieses Jahr komplett uninteressant. Und dass man den Namen da geändert hat, hilft jetzt auch nicht. Wir haben ihn ja bis heute nicht wirklich akzeptiert.
Werden wir auch nicht. Naja, wenn ihr nichts mehr habt, dann kommen wir doch mal zur MLS. Schweigen, ich weiß. Nein, es standen wieder ein paar Spiele an. Ich glaube, jedes Team durfte ran, außer ein Team, dessen Name jetzt nicht einfällt.
Ich glaube, St. Louis war es, glaube ich, die Bye Week hatten.
Ja, ich weiß, mein Fantasy-Team, beziehungsweise mein Roman Birki, der dankt mir. Beziehungsweise mein Gegner dankt mir, dass Roman Birki nicht gespielt hat. Naja, was soll's. Habt ihr irgendein Spiel angeschaut oder live verfolgt oder legt euch irgendwas auf dem Herzen, über das ihr mit mir reden möchtet?
Ich hatte
jetzt die Chance.
Die Partie zwischen Austin und der Galaxy gesehen. Die Galaxy spielt ja diese Saison bisher ziemlich gut, hatten bis dahin erst ein Spiel verloren und waren zu dem Zeitpunkt Platz 1 in der Western Conference und mussten dann jetzt halt auswärts gegen Austin ran, für die es bis dato, naja, eher durchwachsen lief. Also zu dem Zeitpunkt hatten sie, ich glaube, 3 Siege, 3 Unentschieden, 3 Niederlagen. Und ich muss sagen, Austin hat das sehr, sehr clever gemacht. Sie sind schon nach 7 oder 8 Minuten das erste Mal in Führung gegangen, haben da einfach eine pendende LA-Verteidigung prima ausgenutzt und dann in der 19. Minute sind sie mit 2-0 in Führung gegangen. Und das war auch das Endergebnis, weil sie es geschafft haben, Ricky Puig gut rauszunehmen, dass er zwar, also er hatte zwar viele Ballkontakte und man merkt, das Spiel bei der Galaxy läuft auf jeden Fall über ihn, aber er konnte die Bälle nicht so gut verteilen, wie sie es gerne gehabt hätten. Und klar, auch die Galaxy hatte Chancen, aber am Ende haben sie nicht durchgesetzt. Und das, ja, war sehr, sehr clever gemacht von Austin. Was in dem Spiel übrigens noch interessant war, die neue Regel. Wenn ein Spieler verletzt ist und länger als 15 Sekunden auf dem Boden bleibt, dann für 2 Minuten raus muss, oder wenn ein Spieler beim Wechsel zu lange trödelt, dass der andere Spieler dann auch warten muss. Die hat bisher noch gar nicht greifen müssen, weil alle Teams da tatsächlich darauf geachtet haben, dass sie A, nicht zu lange auf dem Boden rumliegen und B, der Wechsel da nicht herausgezögert wird. Also in dem Fall haben wir endlich alle das Regelwerk gelesen.
Aber cool, dass da sich dann auch alle so eingehalten haben oder halt, dass das so gut gleich funktioniert hat, dass man da nicht eingreifen musste. Gut, ich denke mal, dass irgendwann wird es mal die Situation geben, wo es dann so eine Zeitstrafe bekommt, aber hat mich doch ein bisschen gewundert, weil ich hätte selbst gedacht, dass entweder irgendein Spieler das verpeilt oder, ja, keine Ahnung, sowas passiert ja doch eigentlich recht schnell.
Von ja, dem her, ich coole denke, Sache. Das wird auch zum Ende der Saison wird es mit Sicherheit kommen, weil bis dahin die Spieler es wieder vergessen haben, dass es da die Änderung gab. Die war jetzt natürlich noch frisch, also die war zu dem Zeitpunkt ja eine Woche alt. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob jetzt das Spiel von der Galaxy und Austin war, ich überlege gerade, sehr, sehr früh gewesen. War es noch am Sonntagabend? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Und danach der Spieltag...
Ja, es war
auf
jeden Fall das erste Spiel.
Genau, und danach der Spieltag war ja... da gab es ja noch reichlich Chancen. Vielleicht hat es da dann schon das erste Mal gegriffen. Gerade bei dieser Verletzungsgeschichte, denke ich, wird das bald kommen. Aber gut, wenn du wirklich verletzt bist, dann brauchst du die 2 Minuten eh, dann ist es kein Problem. Wenn du natürlich nur rumschauspielst, dann ist es doof.
Ja, aber nochmal zu der Regel. Finde ich auf alle Fälle gut. Wir hatten es ja letzte Woche schon angeteasert, dass die kommt. Man muss schauen, was die Zeit bringt. Ich denke, das ist einfach nur eine kleine Einführungsphase und irgendwann läuft es dann 100% reibungslos, beziehungsweise es gab ja auch so keinen Vorfall. Und in der Vergangenheit war es ja oft so, die MLS ist gerne mal Vorreiter für andere Dinge, wie zum Beispiel den Videobeweis. Den gab es ja schon lange, bevor der in Europa eingeführt wurde. Und auch dort funktioniert er, zumindest in der MLS, super. In Europa halt nur halbherzig. Und wer weiß, vielleicht schwappt die andere Regel auch irgendwann über. Wäre ja zumindest mal toll. Weniger Zeit spielt.
Ne, was ja vielleicht noch interessanter wäre, was nach unbedingt nach Europa meiner Meinung nach kommen sollte, ist halt die Änderung in der MLS, dass der Schiedsrichter jetzt über die Stadionmikrofone laut ansagt, warum er jene Entscheidung aufgrund des Videoschiedsrichters getroffen hat.
Die finde ich allgemein eigentlich ziemlich cool. Klar, es ist ungewohnt, weil man kennt es nur so aus der NFL oder Football. Aber keine Ahnung, ich finde, es taugt einfach, vor allem bei Videoschiedsrichter Situationen oder Überprüfungen oder so, da ist nochmal ein Ticken mehr Klarheit. Von dem her finde ich das schon voll okay.
Ja, vor allem, wenn du im Stadion bist, der schaut sich das an und dann weißt du, warum er es nicht gibt oder generell. Du weißt ja oftmals nicht, ist es ein Handspiel wert, Hand genommen von wem, was ist faul und so weiter. Das weißt du dann erst mehr oder weniger am Montag, wie du die Highlights schauen kannst. Erst dann weißt du es eigentlich und erst dann siehst du das ja und so. Geben halt die Schiedsrichter noch ein bisschen mehr Transparenz zurück und das ist für mich wichtig. Weil gerade als, wie gesagt, als Zuschauer mit Emotionen und so weiter, machst du die Spiele eigentlich echt nur kaputt, wenn du da nichts sagst oder nichts kommunizierst.
Ja, da gibt es ja nur bis jetzt diese Anzeige, dass halt dran steht, Schiedsrichterüberprüfung, keine Ahnung, mögliches Foul, Strafstoß, Überprüfung auf Strafstoß sozusagen und dann halt steht unten die Entscheidung dran, kein Strafstoß oder was auch immer, rote Karte, keine rote Karte. Aber das ist halt auch nicht wirklich transparent oder beziehungsweise da steht halt auch nur grob was dran. So kann halt der Schiedsrichter doch nochmal irgendwie sagen, nach einer knappen Abseitsentscheidung oder so, war er, keine Ahnung, mit dem großen Zeh im Abseits. Dann weißt du zumindest Bescheid, was und wie, wo war, aber ja.
Es gab übrigens in dieser Woche eine Szene, wo genau das, finde ich, sehr gut geholfen hatte. Das war in der Partie zwischen Cincinnati und den Rapids. Und das war in meinen Augen tatsächlich auch eine sehr, sehr starke Partie von Zach Steffen. Cincinnati hat zwar 2-1 gewonnen, an den beiden Toren war Steffen aber, würde ich ihm keine Schuld für geben, sondern da hat gerade beim zweiten Tor komplett die Verteidigung versagt. Steffen hatte aber mehrere wirklich extrem gute Aktionen und hat, finde ich, ein wirklich starkes Spiel gemacht. Und es gab eine Aktion, in der Cincinnati ein Tor gemacht hatte, das war im letzten Drittel der zweiten Halbzeit. Und dieses Tor ist dann vom Videoschiedsrichter nochmal überprüft worden. Der Linienrichter hob die Flagge, beziehungsweise Fahne, und jeder dachte dann natürlich erstmal Abseits. Allerdings erklärte der Schiedsrichter dann, nachdem er sich den Videobeweis angesehen hatte, dass es nicht um Abseits geht, sondern um Handspiel. Weil nämlich Zach Steffen hatte den Angreifer so dermaßen gestört, dass dieser quasi so halb stürzte. Und durch das Fallen kam er mit der Hand an den Ball und machte danach erst das Tor. Deswegen zählt das Tor nicht. Fand ich war aber sehr sinnvoll, dass in dem Fall das nochmal erklärt wurde, weil sonst hätte ich ja gedacht, ja, Abseits. Aber nein, es war wegen Handspiel.
Genau, für sowas sollte ja ein Videobeweis da sein, meiner Meinung nach. Beziehungsweise die Kommunikation. Gerade in der MLS sieht er keine Torlinientechnologie, beziehungsweise die haben ein paar weniger Funktionen oder Features, wie zum Beispiel wir. Und wie ich gerade schon gesagt habe, einfach die Kommunikation mit den Fans. Wie in der NFL, wie in anderen Sportarten, da funktioniert das auch. Klar bist du dann der Boomer mit und eine schlechte Nachricht überbringst, aber es war schon immer so, dass derjenige, der die Nachricht überbringen muss, nicht gerade glücklich wird.
Der Bote wurde schon immer erschossen.
So diplomatisch wollte ich es jetzt nicht ausdrücken, aber ja, du hast recht. Habt ihr noch was zum Spiel von den Rapids?
Nö.
Okay, wir machen ein kurzes Päuschen und sind dann gleich wieder für euch da hier auf meinsportpodcast.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Ricetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizzaparadies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Wir sind zurück hier aus unserem kleinen Päuschen hier auf meinem Sportpodcast. Beim MLS-Podcast. Wir haben uns ja gerade über zwei Teams oder vier Teams unterhalten und über die Regelanpassung der MLS. Könnt da natürlich gerne eure Meinung dazu schreiben, ob ihr zum einen denkt, das fördert den Spielfluss der MLS und zum anderen, ob es auch eventuell vorstellbar wäre für den europäischen Raum. Wir müssen mal über ein anderes Team reden. Möchtet ihr euch eins raussuchen oder soll ich eins raussuchen?
Wir können mal über eine Partie der Refs sprechen, weil diese Partie recht gut besucht war, was bei den Refs eher untypisch ist. Also sie haben es in dieser Woche das erste Mal seit sehr langer Zeit, glaube ich, geschafft, dass sie auf Platz 1 des Rankings für die Home-Teams mit den meisten Stadionbesuchern sind. Sie hatten nämlich über 65.000 Zuschauer im Stadion, im Gillette Stadium. Und es hatte vielleicht auch einen Grund. War ein Spieler dabei bei dem anderen Team. Ich weiß nicht, ob ihr von dem schon mal gehört habt. Nennt sich Messi. Ich glaube, der hat auch ganz gut gespielt. Also der hat irgendwie zwei Tore gemacht und auch zwei Vorlagen gegeben. Also ich glaube, der kann ein bisschen was. Interessant ist aber auch die Preispolitik, die bei dieser Partie irgendwie stattgefunden hat. Weil normalerweise kostet die Karte für ein Spiel der Refs so roundabout $25. So jetzt auch am kommenden Wochenende, wo sie das nächste Heimspiel haben werden, und da werden maximal 22.000 Zuschauer erwartet. Was, wenn ich so überlege, auch gar nicht so wenig ist, aber an diesem riesigen Stein halt immer wenig aussieht. Und eher in dem Fall, sagen wir es mal so, die New England Patriots, also die NFL-Mannschaft, da kosten die Ticketpreise im Durchschnitt 2023 $275. Bei dieser Partie hier von den Refs kosteten die Tickets im Durchschnitt $285. Also lagen sie sogar über dem Preis der Patriots.
Money, money, money.
Die Kuh muss gemolken werden.
Ja, irgendwie brauchen die ja irgendwie Geld
für stärkere Spiele, wenn es schon sportlich nicht so läuft.
Apropos sportlich und nicht laufen, die Refs haben sie ja jetzt in der Verteidigung verstärkt. Und letzte Woche haben wir es ja noch angesprochen, nämlich sie haben sich in Seattle bedient, beim Ariaga. Der ist jetzt bei den Refs.
Ich fand das auch ziemlich überraschend, der Transfer. Ich glaube, ein paar Seattle-Fans freuen sich, dass er weg ist, beziehungsweise freuen sich, ist das falsche Wort, aber finden es nicht schlimm, dass er jetzt bei den Refs spielt. Man muss dazu sagen, er hatte in den letzten Monaten oder in letzter Zeit wenig eine wichtige Rolle gespielt. Deswegen kann es ihn natürlich problemlos abgeben. Nur ob das wirklich nachhaltig so sinnvoll ist, ich würde sagen nein, weil er ist tatsächlich ein Spieler, der etwas länger dabei ist in Seattle oder länger dabei war, und ihn dann zu mir nicht sehr, nichts vor die Tür zu setzen, zeigt halt, wie hart die MLS ist. Also in einem Moment bist du noch in deinem gewohnten Umfeld und im nächsten bist du direkt beim Letztplatzierten.
Na gut, kann von ihnen für Vorteil sein, dass er sich jetzt natürlich beweisen kann und zeigen kann, dass er doch ein krasser ist. Weil wenn er jetzt natürlich richtig gut performt und dem Team hilft, dann ist es ja eine sehr gute Werbung für ihn. Was bringt es dir bei einem, in Anführungsstrichen, guten Team zu sein? Das würde ich jetzt über Seattle aktuell immer noch nicht sagen. wenn du da nicht so richtig zur Geltung kommst, dann lieber zu einem schlechten Team und da der Krasse sein.
Der hat halt in den letzten Jahren wenig gespielt, beziehungsweise hat halt wirklich 100 Spiele für Seattle gemacht und das Kapitel ist jetzt abgeschlossen und ist halt in 5 Saisons und nur angefangen in 6. Ist halt herzlich wenig, klar, er war auch regelmäßig verletzt, muss man natürlich dazu sagen, aber ist so ein bisschen ärgerlich, wie das Kapitel endet, Seattle, weil ich hätte mir da mehr erhofft, ich hätte mir da eher vielleicht Mitte der Saison oder so ein Trade Verkauf gewünscht, aber jetzt so ganz random ist halt echt traurig. Zumal du definitiv defensiv was machen musst, wenn du Seattle bist, weil es aktuell scheiße läuft und dann verkaufst du erstmal nicht Leute, sondern du holst Leute.
Gut, die Refs befolgen diesen Tipp, indem sie jetzt jemanden holen, weil für die sieht es ja wirklich also richtig katastrophal aus. Aktuell sind sie auf Platz 15 der Eastern Conference und haben lediglich ein Spiel gewonnen. Das war gegen Charlotte, das 1-0. Und ein Unentschieden, das war gegen Chicago. Ich glaube, es war eine 1-1 gewesen. Und ansonsten 7 Niederlagen. Und ja, jetzt die 1-4-Packung von Messi eingeschenkt bekommen, ist natürlich auch nicht das Schönste. Aber die Zuschauer haben, glaube ich, das bekommen, wofür sie bezahlt haben. Nämlich ein großartiges Spiel von Messi. Ich muss übrigens was korrigieren. Nicht der durchschnittliche Ticketpreis im nächsten Spiel sind around about $25, weil es gibt auch mal welche, die kosten dann deutlich mehr. Allerdings die günstigsten Tickets kosten $18 für die nächste Partie im Vergleich zu $285.
Wie viel waren es? Du warst gerade bei mir abgehakt.
$18 zu $285.
Okay, dann darf ich mich noch nicht verwirrt.
Das sind aber auch die günstigsten Tickets. Gibt natürlich auch ein paar, die ein bisschen teurer sind.
Es sind doch Peanuts für dich, Daniel.
Ich zahle nicht mehr als 15, 16 Euro für mein Stehplatzticket in der Nordkurve.
Man gönnt dir doch mal was, wirklich.
Interessant ist übrigens, vielleicht hat es einen Grund, dass die günstigsten Tickets $18 kosten, weil das ist die Anzahl der Tore, die sie bisher als Gegentore in dieser Saison bekommen haben.
Das heißt, die steigen sich mit jedem Gegentor, um den Fans mal jetzt reinzudrücken, mal 1 Euro. Ist natürlich schlau.
Vielleicht wechseln sie auch irgendwann, um ein paar mehr Leute ins Stadion zu bekommen. Geschossen haben sie bis dato in dieser Saison 6 Tore.
Ach, das ist ja trotzdem frech. Das ist eigentlich mal weniger das 12-fache, was du da für ein Ticket verlangst. Oder sogar
das 13-fache. Also das passiert halt in den USA ständig, dass Ticketpreise einfach massiv in die Höhe gehen, weil dort natürlich das Ticketsystem komplett anderes ist. Dort gibt es Leute, die kaufen dann innerhalb von Sekunden sämtliche Tickets auf und stellen sie dann über Zweitanbieter rein und machen natürlich den Preis extrem hoch. Es funktioniert in der NFL hervorragend und das funktioniert natürlich auch in der MLS, wenn man interessante Spiele hat.
Aber sind die da nicht wie in Deutschland mit einem Schwarzmarkt?
Nee, überhaupt nicht. Also das ist komplett üblich, dass man die Tickets dann über den Zweitmarkt auch noch kaufen kann. In der Regel kannst du die Tickets halt bei den Teams selbst kaufen, weil in der Regel sind die Spiele, zumindest von den Refs, nicht ausverkauft, wenn es halt nicht Miami ist. Und immer dann, wenn die Spiele ausverkauft sind, dann geht's definitiv über den Zweitmarkt. Das ist bei den Patriots, habe ich die Erfahrung gemacht, du hast quasi gar keine Chance, auf dem ersten Markt die Karten zu bekommen, sondern du kannst sie nur über den Zweitmarkt kaufen. Und dort ist es so, dass du entweder sehr, sehr früh, wenn ein Spiel vielleicht noch gar nicht so interessant ist, Glück hast und die Karten recht günstig schießen kannst, oder du wartest einfach bis kurz vor Schluss, weil da ist an den beiden Enden ist die Preisspanne am niedrigsten in der Regel. Dazwischen sind die Ticketpreise einfach extrem hoch. Also Season Opener in der letzten Saison bei den Patriots, da haben die günstigsten Tickets, heißt ganz oben, über $450 gekostet, ein Ticket. Und zum Schluss hatte ich bezahlt auch sowas um die $230 für ein Ticket. Deswegen muss man da wirklich immer warten.
Das sind wir ja mit den 100 Euro noch gut bedient gewesen in Frankfurt.
Ja. Das ist halt also gerade dieser Eventmarkt, glaube ich, ist in den USA ein komplett anderer als in Deutschland. Da zahlst du auch für Konzerte, also für größere Konzerte erheblich mehr und bei diesen großen Sportevents ist es ja genauso. Ich vermute, in der NHL Und NBA wird es genauso sein. Und in der MLS ist es halt meistens nicht so der Punkt, weil halt in der Regel die Spiele nicht ausverkauft sind.
Naja, du hast übrigens gerade, Vincent, so schön mein Seattle erwähnt, beziehungsweise habt ihr noch was zu den Refs oder zu Miami?
Da gibt es nichts mehr zu sagen.
Okay, wischen wir weg. Ja, wie sagen wir das jetzt am besten?
Willst du über die Sounders sprechen?
Vincent, ich brauche ein gutes Wortspiel.
Oh je. Ein Wortspiel.
Du weißt hoffentlich, worauf ich hinaus will.
Über Seattle.
Ja, ich rede von einer Aktion vergangenen
Spieltag. Willst du heute, weil ja, wir nehmen ja am Feiertag auf, willst du gerne den freien Tag genießen?
Ja, danke. Ich habe den freien Tag sehr genossen. Wer auch einen freien Tag hatte, danke Vincent, war Stephen Fry. Zumindest im Nachholspiel gegen Philly. Aber bevor wir auf das Team von Ernst Tanner, Kai Wagner und Co. zu sprechen zu kommen, müssen wir uns natürlich erstmal schauen, warum denn Stephen Fry einen freien Tag hatte. Er hat doch rote Karte gesehen.
Nicht nur er.
Er. Also, man war ja sogar noch 1-0 Führung, muss man ja dazu sagen. Und da lief es dann einfach richtig scheiße. Dann sieht halt Stephen Fry verdientermaßen die rote Karte für ein Vorspiel im Strafraum.
Für ein Vorspiel im Strafraum?
Und dann muss sein Foulspiel im Strafraum. Hey,
weißt du, das nicht, man darf nicht vorspielen. Das ist unfair gegenüber den anderen.
Wenn er ein Vorspiel im Strafraum gemacht hätte, hätte ich die rote Karte auch verstanden. So ist er nicht. Allerdings, was ich nicht verstehe, ist, warum man sich in der 28. Minute ein Vorspiel oder Foulspiel leistet. Ist halt nicht so clever.
Das ist absolut dumm.
Also das ist wirklich, ja, man kann es ja anders sagen, er kommt dann einfach zu spät ran und freut ihn halt. Das kann man nicht schön reden, das muss man so akzeptieren. Und jetzt kann sich halt Stephen Fry nach über 450 Spielen auch mit einer roten Karte auf die Visitenkarte schreiben. Von daher, ich meine, davor waren es immer nur gelbe Karten, aber rot hatte er noch nie.
Man muss aber auch sagen, gegen DC United, also das ist ja noch verwerflicher. Wenn es jetzt gegen irgendein krasses Team gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, musst du halt irgendwie machen, ist dann Pech, passiert. Aber gegen freaking DC United, sich so ein Ding dann da geben zu lassen.
Möchtest du mir, möchtest du ein bisschen Salz haben, dass du schön mal die Wunde reinschauen
gerne,
kannst?
Gerne,
gerne. Kann ich dir gerne geben.
Die, nachdem die Sounders ja in Führung waren und Frey sich dann dazu entschieden hatte, lieber das Spiel von der Tribüne auszusehen, keine Ahnung, vielleicht gab es da irgendwie $1 Hotdog Night oder so, dann verstehe ich es vielleicht noch, hat sich halt DC noch einen Elfmeter gegönnt und ich glaube, Christian Benneke war es, der dann noch das zweite Tor gemacht hat. Der hat beide Tore dann gemacht. Ja, und damit hat DC United 2-1 gewonnen. Und für die läuft es bis dato ziemlich durchwachsen. Also gerade mal 3 Siege, 4 Unentschieden und 3 Niederlagen. Damit sind sie zwar noch im Mittelfeld der Eastern Conference, aber komplett stimmen würde ich sagen, ist da auch noch nicht alles. Komplett stimmig.
Naja, wie dem auch sei, wie gesagt, Seattle verlor 2-1 und Stephen Fry durfte im Nachholspiel spielen, was ja damals Philly gegen Seattle damals ins Wasser gefallen ist. Nach ungefähr 5 Minuten durfte man gefüllt mit 4 oder 5 Spielern, die gesperrt waren, ein bisschen geschwächt antreten. Aber, meine lieben Freunde, wir sind ja nicht Seattle und sind nicht ein absolut verdammt geiles Team, wenn wir nicht Seattle wären.
Logisch, ja.
Ich
möchte dir von vornherein schon widersprechen, dass das, worüber wir gleich sprechen werden, nicht an Seattle liegt, sondern einzig und allein an den Fans von Philadelphia Union, die den größten Anfängerfehler gemacht haben, den man machen kann, Die hat nämlich einen Banner im Stadion. Dieser Banner ist im Laufe des Spiels noch in der ersten Halbzeit dann irgendwann doch verschwunden, weil sie gemerkt haben, der ist extrem schlecht gealtert. Auf diesem Banner stand nämlich, dass Seattle eingeladen ist, hier zu verlieren. Es war ein sehr, sehr großer Banner, den hat man gut gesehen. Es gibt reichlich Bilder davon. Und ja, wie gesagt, der ist extrem schlecht gealtert, schon in der ersten Halbzeit.
Korrekt. Bereits im ersten Durchgang hat Seattle gezeigt, wer denn hier die Partie an sich reißt. Und gegen früh mit 1-0-Führung. Man muss dazu sagen, das Tor.
Kein Seattle-Verdienst.
Man muss es beschreiben. Es war ein bisschen glücklich. Also in der IT würde man sagen, es ist ein Layer 8-Problem, beziehungsweise ein ID-10T-Problem. Warum? Philly spielt den Ball hin und her und verstolpert ihn dann halt irgendwann irgendwie und Raul Ruidíaz reagiert blitzschnell, haut mal drauf und der Ball segelt halt ins Tor rein, weil der Torhüter zu weit draußen stand. Ist jetzt nichts Spektakuläres, aber in meinen Augen eher ein Kacktor als irgendwie ein schönes Tor, was man aber natürlich trotzdem mitnimmt als Fan also von Seattle.
Kacktor.
Vincent.
Ja.
Du hast vorhin irgendwas von Tor des Jahres geredet. Wie stehst du dazu?
Ich würde sogar so weit gehen, dass es Tor des Jahrhunderts ist. Da kommt gar nichts daran hin.
Danke. Kurze Zeit später ist in meinen Augen das viel schönere Tor gefallen durch Magas. Heilige Scheiße, der ist einfach nur 18. Hört mir noch auf, Alter. Die dürfen nicht. Wieso sind die Spieler gefühlt 10 Jahre jünger als ich?
Weil du alt bist.
Obwohl, ja, die These wollte ich auch aufstellen.
Er hat dann natürlich schon öfters für Seattle gespielt und hat sein erstes Tor geschossen. Tatsächlich. Hat es länger gedauert, bis er endlich mal treffen durfte. Aber das war ein sehenswertes Tor.
Ja, allerdings, also gefühlt war das der erste echte Torschuss, wenn man dieses Kacktor davor mal jetzt nicht betrachtet, den Seattle aufs Tor gemacht hat und der war dann gleich drin. Also irgendwie Philly war da noch nicht so richtig auf dem Feld. Obwohl das Tor natürlich nicht schlecht war, gerade von einem 18-Jährigen.
Die waren noch beim 3-0 und nicht so richtig auf dem Feld.
Ja doch, da waren sie auf dem Feld, aber mit der Axt.
Ja, die haben mal kurz gedacht, die wären wie die Timbers und könnten Holz fällen, aber in Wirklichkeit waren es dann nur Beine, die sie gefällt haben. Nein, also es gab in der 34. Minute Elfmeter für Seattle nach einem klaren Foulspiel innerhalb des Strafraums. Muss man nicht diskutieren. Klares Foulspiel. Ich meine, Raul Ruidíaz, Vater gefaulte, verliert zunächst den Ball oder verstolpert ihn ein bisschen, setzt dann stark nach und kann dann nur noch durch den Foul gestoppt werden und den anschließenden Elfmeter Panenka. Also, ich mag die Elfmeter nicht, die sind dreckig, weil als Keeper sieht es halt echt scheiße aus, aber wer trifft, hat recht.
Allerdings hat ja Philly auch ein paar Tore gemacht.
So. Ja, wir müssen jetzt, ich muss jetzt nur mal kurz Luft holen, weil jedes Gegentor für ein Seattle oder jedes Tor, was sich Seattle hinten einfängt, ist ein schlechtes Tor. Wie soll ich das jetzt sagen? Wir hätten fast eine 3-Tore-Führung verspielt. Aber nur fast. Und das auch in 3-4 Sekunden gefühlt. Was ich damals schon vor 2-3 Wochen, glaube ich, angesprochen habe mit, du kriegst ein Gegentor und dann reagierst du nicht so, wie du reagieren solltest und kriegst eine Minute später nochmal ein Gegentor. Genau das ist wie das Seattle passiert. Erst in der 55. Minute, dann in der 56. Minute und beides Mal muss man sagen, kann der Keeper nichts machen. Ein Schuss außerhalb von der Box, abgefälscht. Sieht jeder Keeper scheiße aus. Und das zweite Tor, kann man nachschauen, war auch ärgerlich. Darf dir eigentlich so nicht fallen, direkt nach wieder Anpfiff. Kommt ein Ball in die Mitte, Kopfball. Es sind 3 Verteidiger in der Box und keiner fühlt sich verantwortlich für den verteidigenden Stürmer. Da fällt auch ein Tor. Also, ja, man hätte es vermeiden können, aber am Ende gewinnen wir 3-2. Ich bin zufrieden, dass wir wieder gewonnen haben. Weil als Anne heute geschrieben hat, hier nach dem Thema, was Seattle macht, darf ich schon auch scheiße, Alter. Wir haben gespielt. Aber ich habe die Highlights angeschaut und dann war ich happy.
Ich habe auch nicht gefragt, was Seattle macht, sondern was war bei Seattle los. Weil ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet hätte, dass sie auswärts gegen Philly gewinnen.
Ja, genau deswegen. Genau deswegen. Das habe ich schon so negativ assoziiert.
Allerdings muss man auch dazu sagen, für Philly ist es diese Woche ja gleich die zweite Niederlage zu Hause. Sie haben unter der Woche ja auch schon gegen Real Salt Lake gespielt. Interessant ist da, dass es mal wieder einen Torhüterwechsel gab. Nämlich Andrew Blake hatte noch gegen Real Salt Lake gespielt. Gegen die Sounders war dann Oliver Semne wieder im Tor. Vermutlich, weil Blake sich wieder verletzt hat. Oder aber, weil er wieder irgendwie auch merkwürdig aussah mit seinem Handling. Das 1-0 von Real Salt Lake beispielsweise, da sah Blake überhaupt nicht gut aus. Eigentlich hat er den Ball schon, aber irgendwie hat er ihn dann doch nicht. Dann kann er ihn dann nicht so richtig halten und dann landet er am Ende doch im Tor. Also es ist eigentlich ein Ball, den er hätte halten müssen. Half dann dazu, dass Real Salt Lake mit 1-0 in Führung ging. Zwar konnte Philly dann ausgleichen, ehrlich gesagt fand ich aber, dass das schon recht abseits verdächtig aussieht. Aber gut, der Schiedsrichter gibt's. Am Ende gewann Real Salt Lake aber mit 2-1 gegen Philly, die jetzt, wie gesagt, ihre zweite Heimniederlage haben und für die es bisher in dieser Saison auch noch nicht so richtig solide aussieht. Also das ist immer noch ein großes Auf und Ab. Allein deswegen war auch der Banner von den Fans von Philly jetzt alles andere als clever. Gerade wenn man in der Woche schon mal ein Heimspiel verloren hatte. Philly ist aktuell auf Platz 7 der Eastern Conference mit 3 Siegen, 4 Unentschieden und 2 Niederlagen. Real Salt Lake dagegen ist jetzt auf Platz 1 der Western Conference mit 5 Siegen, 3 Unentschieden und 2 Niederlagen. Also Real Salt Lake, wir hatten sie ja in der letzten Folge schon mal angesprochen, sind zurzeit wieder ziemlich gut in Form und machen da ziemlich gute Spiele.
Schauen wir mal, wie es weitergeht hier für unsere Union. Denkt dran und niemals vergessen, Eisern Union. Wir machen kurz das Päuschen, sind dann gleich wieder für euch da, hier auf meinsportpodcast.de.
Vernimmt sich, was man will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Wir sind aus unserer Pause zurück und reden jetzt doch mal ein bisschen über die MLS. Erstmal mehr zu meiner Frage. Der Streik der Schiedsrichter liegt ja jetzt schon etwas länger zurück. Beziehungsweise der Streik wurde ja beendet. Und seit geraumer Zeit pfeifen wieder Profi-Schiedsrichter beziehungsweise Schiedsrichter, die qualifiziert dafür sind, MLS-Spiele zu leiten. Würdet ihr sagen, man merkt einen Unterschied oder? Würdet ihr sagen, nein?
Ich würde schon sagen, man merkt ihn an manchen Stellen. Und damit würde ich gar nicht sagen, dass die anderen Schiedsrichter das irgendwie schlecht gemacht hätten. Aber es gab halt so, gerade bei den Elfmeterentscheidungen gab es merkwürdige Entscheidungen. Die waren jetzt, finde ich, in den letzten 3 Wochen erheblich weniger. Also die Elfmeter, die man so gesehen hat, die fand ich soweit nachvollziehbar. Und klar, dass es immer mal so ein oder zwei Entscheidungen gibt, die man vielleicht nicht ganz so sieht, okay. Aber die Entscheidungen, die da teilweise von den anderen Schiedsrichtern getroffen wurden, waren ja dann manchmal schon recht wild. Und vor allem gab es immer sehr viele Elfmeter. Das, finde ich, hat sich jetzt ein bisschen gelegt.
Vincent?
Ja, ich würde mich, glaube ich, damit einfach anschließen. Ab und zu hast du halt einfach gespürt, dass da einfach Erfahrung fehlt oder Nervosität trotzdem noch da ist. Bei so richtigen Schiris merkt man halt dann doch irgendwie die Professionalität und das, was sie halt können, auf diesem Niveau zu pfeifen. Aber jetzt im Großen und Ganzen so, die anderen haben es jetzt auch nicht schlecht gemacht. Vor allem unser DJ, den vermisse ich schon. Aber ja, jetzt sind wieder die altbekannten Gesichter zurück. Ich finde es schön, dass sie wieder back sind sozusagen. Jetzt können wir wieder richtig schön ranten über Ted Uncle und die Bohnenstange.
Aber das gefällt dir doch am meisten. Gibt's zu. was mich mal interessieren würde, Anne, wie fühlt es sich an, wenn man von Brian White, ich will nicht sagen Tor des Jahres, aber mindestens Tor des Spieltags oder Tor des Monats eingeschenkt bekommt?
Ist doch immer so, oder? Spieler, die du abgibst, die bei dir überhaupt nichts konnten, entwickeln sich dann und er läuft ja bei den Whitecaps in dieser Saison wirklich auf Höchstform. Ich meine vorhin gelesen zu haben, dass er gerade dabei ist, den Allscorer-Rekord von den Whitecaps einzustellen. Also der hat jetzt seine Heimat gefunden und trifft gerade in nahezu jedem Spiel. Ist dann also okay. Und die Red Bulls haben diese Saison eh nur ein Ziel, sie wollen nur unentschieden spielen. Und das läuft ziemlich gut.
Das ist doch was Schönes. Ich meine, wenn man sich auf unentschieden einigt, das ist so
recht. Ist fair, denn ist keiner enttäuscht von sich und seiner Leistung. Jeder geht mit einem Punkt nach Hause.
Eben.
Das ist doch okay. Und man muss sich Ziele setzen. Und wenn das Ziel halt ist, dass du in dieser Saison nur unentschieden spielst, dann ist das so.
Naja, möchtest du noch über die rote Karte reden?
Oder
bist du in Eile, Vincent?
Die rote Karte können wir schon noch reden. Also die müssen wir fast, hätte ich gesagt.
Ich glaube, ihr habt jetzt nicht verstanden, oder?
Was?
Ich glaube, den hat Vincent nicht verstanden, Anne, oder?
Nee, ich glaube nicht. Vincent, guck dir mal den Namen von dem Spieler an, der die rote Karte bekommen hat. Interessant ist eigentlich nur, in der Woche zuvor gab es auch schon mal eine rote Karte bei den Red Bulls. Das war ein Innenverteidiger gewesen. Und diese Woche gab es eine rote Karte bei den Red Bulls. Das war ein Innenverteidiger gewesen. Also scheint da irgendwie so ein Ding jetzt bei den Innenverteidigern zu sein, dass vielleicht haben sie eine Wette abgeschlossen oder so. Ich weiß es nicht.
Nur Eidl hat die rote gesehen.
Ich sehe jetzt gerade die rote Karte. Was macht der da? Es tut mir leid, also ich dachte wirklich, klar, Verteidiger, Notbremsen und so weiter, aber leck mich am Arsch.
Und so, was hat er gemacht?
Schau es dir an, Vincent, also man kann es nicht in Worte fassen, also das muss man gesehen haben. Vor allem, ich mache das auch so oft im Training. Das sind einfach Reflexe, glaube ich, ich unterstelle ihm nicht mal Absicht, aber es ist halt, glaube ich, wirklich einfach.
Ja, gut, ist noch.
Mir heißt.
Ist noch ein junger Kerl, ich glaube 22 oder so. Der macht noch seine Erfahrungen und das wird dann noch. Die rote Karte ist ihm hoffentlich eine Lehre.
Ja.
Wir können allerdings mal über Orlando sprechen. Wenn ihr fertig seid. Bei Orlando ist mir nämlich was aufgefallen, nachdem sie in der letzten Saison so krass waren, sind sie jetzt wieder genau das Orlando, was man davor immer kannte, nämlich so gar nicht krass. Aktuell sind sie auf Platz 13 der Eastern Conference, übrigens schlechter ist nur noch Nashville, schon auch überraschenderweise muss man sagen, und halt die Refs. Sie haben bis dato lediglich 2 Spiele gewonnen, 3 Unentschieden und 4 Niederlagen. Und sie haben jetzt am vergangenen Wochenende zu Hause gegen Toronto gespielt. Toronto läuft gerade ganz gut. Also 5 Siege, ein Unentschieden und 4 Niederlagen. Aber so gerade die letzten Spiele liefen sehr erfolgreich. Sie haben sich da jetzt langsam mal eingegroovt. Und also was mir in dieser Partie aufgefallen ist, Orlando, also die Verteidigung ist wirklich teilweise nicht existent. Sie hatten in der ersten Halbzeit einige recht gute Chancen. Eine davon haben sie auch genutzt, sind mit 1-0 in Führung gegangen. Allerdings war Toronto nicht komplett untätig, hat auch so immer wieder mal kleinere Aktionen versucht, hat auch so vereinzelte Chancen. Aber in der ersten Halbzeit hat es noch nicht gefruchtet. In der zweiten Halbzeit dagegen haben sie dann 2 Tore gemacht, dementsprechend das Endergebnis war 1-2. Was allerdings aufgefallen ist, erstens Prince hat wieder getroffen. Der trifft jetzt, glaube ich, auch gerade in jedem Spiel. Und
ich glaube, das dritte Spiel hintereinander.
Ja, ja. Und es war eine echt harte Partie. In der ersten Halbzeit schon, das war eine der größeren Chancen von Orlando, gab es ein ziemlich merkwürdiges Foul von Toronto, was ich persönlich schon fast als Notbremse gesehen hätte, aber ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob da eventuell noch jemand weiter vorne stand. Dafür gab es dann nur Gelb am Ende. Aber auch so während der Partie gab es immer wieder mal so kleine, recht eklige Fouls von beiden Teams. Und man ist sich da auch gegenseitig des Öfteren an den Kragen gegangen. Also vielleicht entsteht da so eine kleine Rivalität. Mal schauen. Florida gegen Kanada oder sowas.
Florida gegen Kanada. Braucht keiner beide oder irgendwie sowas.
Es ist quasi wie Feuer und Wasser.
Ja. Yeah. Sozusagen, oder Sommer und Winter.
Aber
echt gegen Krokodil. Nee.
Also, wie schafft man das, gegen Toronto zu Hause
ein Spiel herzuschenken?
Also, ein 1-0 in 3 Minuten herzuschenken oder in den letzten 3 Minuten herzuschenken, ist in meinen Augen peinlicher als ein 3-3 herzuschenken. Eine 3-0-Führung herzuschenken.
Ne, also ich.
Also es ist ja echt peinlich.
Ich finde, dass Toronto vorher schon wirklich gute Chancen hatte. Sie haben schon gezeigt, dass sie irgendwie auch diese Partie mehr Gewinn waren als Orlando. Weil immer dann, wenn Orlando sich doch mal dazu entschieden hatte, in den Angriff überzugehen, dann war das nichts. Also es war die zweite Halbzeit über meistens ziemlich ungefährlich. Toronto hatte einfach dann mehr draus gemacht und Orlando hat wahrscheinlich einfach in den letzten Minuten abgeschaltet und sich dann gar nicht mehr aufs Verteidigen konzentriert. Aber es ist ja nicht das erste Spiel, wo sie jetzt nicht so gut aussehen. Und ich frage mich ehrlich gesagt schon, das kann man aber auch auf Nashville ebenso beziehen. Was haben diese beiden Teams gemacht, dass sie in der letzten Saison so gut waren und jetzt die Saison so extrem schlecht aussieht?
Das ist die Frage der Fragen. Vor allem so, keine Ahnung. Es hat sich ja nicht viel geändert bei dem Team. Sie konnten sogar noch, wie hieß dieser Stürmer mit der Wechsel-Odyssee? Maguire, glaube ich, war es.
Der hat auch getroffen.
Konnten sie ja jetzt auch noch halten. Ja, so auch gefühlt der Einzige, der auch was zeigt. Ich finde, es ist schon eine kleine Mysterium in dieser Saison. Bis jetzt, was dieses Team dazu treibt, wieder in all dem Muster zu fallen. Da bin ich mal gespannt, ob das noch was wird. Aber irgendwie glaube ich es nicht. Apropos,
schauen wir mal
zu diesem Foul, um mir nochmal zu der roten Karte von den Red Bulls zurückzukommen. Ich weiß nicht, was ich da gesehen habe, aber sah Eile kurz aus wie Chiellini.
Vielleicht sind es Brüder.
Hey.
Das ist quasi
das
der.
Das kann nicht sein.
Oh, shit, was ist er? Norweger? Der norwegische Bruder.
Ich bitte, norwegische Bruder.
Oder Schwede oder Däne? Oh Mann. Ich weiß nicht mehr. Irgendwas.
Irgendwas Skandinavisches.
Genau. Übrigens, ich muss noch mal ganz, ganz kurz auf Real Salt Lake zurückkommen. Am 31. Juli 2016. War es das letzte Mal, dass sie auswärts bei Philly gewonnen hatten? Das noch als Information dazu.
Ich habe noch ein Spiel tatsächlich bei mir in meiner Vita. Und es ist tatsächlich das Spiel, wo irgendwie die Nachspielzeit entscheidend war. Und so rede ich vom Duell der beiden Teams aus der Western Conference zwischen dem LAFC und den Timbers. Habt ihr was zu dem Spiel?
Nope.
Okay. Ich sag mal, ich auch nicht viel, außer dass auch dort der Videoschiedsrichter wieder gut funktioniert hat, mittels Kommunikation und so weiter. Und und die Nachspielzeit wie immer entscheidend war. Also wir kennen das von den letzten Wochen. Wir hatten es ja gerade bei Toronto. Irgendwie fallen in der Nachspielzeit immer Tore. Und hier waren es beide für den LAFC. Einmal zur Pause und einmal mit dem 3-2 Erfolg in der 94. Spielminute. Wie gesagt, gesehen, wo der Videoschiri eingegriffen hat, war beim 1-0 oder vermeintlichen 1-0 für den LAFC, wo aber mittels Handspiel dann zurückgenommen wurde. Aber wie gesagt, viel mehr zu dem Spiel habe ich auch nicht. Ja.
Diego Chara mit einer gelb-roten Karte.
Ja.
Und
Diego Chara mit der gelb-roten Karte, ja.
Kay Kamara.
Das muss ich eigentlich schön erwähnen.
Also ist eingewechselt worden in der 79. Minute und in der 89. Minute hat er gelb kassiert. Also der hatte nicht so richtig viel Bock. Eigentlich wollte er wahrscheinlich auch schon duschen gehen. Hat nicht geklappt. Aber ansonsten, na gut, für die Timbers läuft es noch nicht so gut.
Ja.
Für den LAFC aber bisher auch noch nicht so sehr.
Also es ist, glaube ich, die erste gelb-rote Karte seit langem, die ich sehe und wo sich, glaube ich, keiner beschwert. Ist halt taktisches Foulspiel. Also er hat schon gelb und wenn du halt ein taktisches Foulspiel machst, er verliert den Ball und kann ihn nur noch durch einen Foul stoppen. Ja, ist zwar scheiße, aber muss er geben. Ansonsten, wir haben ja ganz hübsche Kanäle. Egal, ob auf Discord, auf Twitter oder Instagram, Facebook. Hier ist Soccer News, haben sogar eine eigene Homepage. Besucht uns gerne, gebt uns Feedback wie immer. Und
das war's aber noch nicht in dieser Folge. Wenn ihr irgendwelche
Themenvorschläge habt.
Es gibt noch zwei Sachen. Zum einen, es gibt einen Spieler, der spielte unter anderem auch mal in der Western Conference, aber auch in der Eastern Conference. Hat ziemlich viele MLS-Spiele gemacht. Wir alle kennen ihn, wir alle lieben ihn. Und dieser Spieler war jetzt sehr lange ohne Vertrag gewesen. Nämlich seit dem 1.1.2023 so rum. Und dieser Spieler hat seinen Weg zurück in den Fußball gewonnen. Aber nicht in die MLS. Habt ihr mitbekommen, von wem ich rede? Anscheinend nicht.
Nee.
Dieser Spieler wechselte zu den Oakland Roots in die USL Championship. Und es ist kein geringerer als Dom Dwyer.
Tony.
Da bin ich tatsächlich sehr gespannt, wie es wird. Und wie er sich da schlagen wird. Er hat ja schon mal unter anderem mit der Zweitvertretung von, beziehungsweise damals später Orlando. Nee, es war die Zweitvertretung, glaube ich. Von Orlando dort gespielt und auch von Sporting Kansas City mit der Zweitvertretung. Also ein bisschen USL-Erfahrung, ein paar Spiele hat er schon. Und eine andere Sache noch. Es geht um die WM der Frauen. Im Jahr 2027, also ein Jahr nach der Herren-WM. Dort sind ja aktuell noch verschiedene Bewerber im Rennen, die es gerne austragen möchten. Unter anderem ja Deutschland. Okay. Mit Belgien war es, glaube ich, zusammen. Und die USA und Mexiko. Wollten eigentlich. Allerdings haben sie ihre Bewerbung jetzt zurückgezogen, weil sie sich jetzt auf die Bewerbung für 2031 konzentrieren möchten. Der Hintergrund könnte halt natürlich sein, dass sie eventuell Sorge haben, dass es abgelehnt oder dass sie nicht erfolgreich sind mit ihrer Bewerbung, weil ja ein Jahr zuvor schon die Herren-WM in den USA und Mexiko ist. Dass man jetzt lieber sagt, okay, wir machen es halt 2031. Jetzt bin ich fertig.
Danke. Also, Vincent, hast du noch was?
Nö.
Dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Ihr kennt, wie gesagt, unsere Kanäle. Sie, denke ich, nur aufsagen. Ansonsten kannst du ja Anne gerne so zurechtschneiden, dass es ganz am Ende kommt. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Genießt das Wetter. Ist nämlich absolut geil draußen, zumindest bei uns. Und wir hören uns dann wieder bei der kommenden Folge auf einsportpodcast.de bei unserem MLS-Podcast. Bis dahin, bye bye.
Ciao, ciao.
Tschüssli, Müsli.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer.
auf meinsportpodcast.de.